Wege des Lebens von Alice Miller aus dem Kapitel Wie entsteht Hass? Leseprobe. In allen meinen Büchern habe ich aufzuzeigen versucht, dass die an Kindern ausgeübte Gewalt auf die Gesellschaft zurückschlägt. Zu dieser Folgerung bin ich über die Frage gelangt, woher der Hass kommt, wie er entsteht. Ich wollte wissen, warum die einen zu extremer Gewalt neigen, die anderen nicht. Erst als ich die Kindheiten von Diktatoren und Massenmördern detailliert untersuchte, begann ich zu verstehen. Vergleiche Alice Millers Bücher Am Anfang war Erziehung, Der gemiedene Schlüssel und Abbruch der Schweigemauer. Sie waren nämlich alle in der Kindheit unvorstellbaren Grauen ausgesetzt, das sie durchwegs leugneten. Es war meines Erachtens gerade diese Leugnung, die sie als Erwachsene zur Vergeltungsaktion trieb. Ein im Namen der Erziehung gezüchtigtes und gedemütigtes Kind verinnerlicht sehr früh die Sprache der Gewalt und Heuchelei und begreift sie als das einzig wirksame Kommunikationsmittel. Als ich an den Beispielen von Hitler und Stalin zu veranschaulichen versuchte, wie sich Kindesmisshandlungen auf die Gesellschaft auswirken können, hielten mir viele Menschen entgegen, sie seien auch oft geschlagen worden und doch nicht zu Verbrechern geworden. Wenn ich sie nach Einzelheiten ihrer Kindheit fragte, stellte sich regelmäßig heraus, dass es dort zumindest eine Person gegeben hat, die das Kind zwar nicht vor den Misshandlungen geschützt, aber ihm doch Zuneigung oder sogar Liebe vermittelt hatte. Diese Person, der helfende Zeuge, wie ich ihn nenne, fand sich unter anderem bei Dostojewski, der einen äußerst gewalttätigen Vater, aber eine liebevolle Mutter gehabt haben soll. Sie vermittelte ihrem Sohn das Wissen um die Existenz der Liebe, ohne dass die Romane Dostojewskis undenkbar wären. Es gibt unter den ehemals geschlagenen Kindern auch solche, die schon in der Kindheit oder in ihrem späteren Leben nicht nur helfenden, aber eher unbewussten, sondern auch wissenden Zeugen begegnet waren. Also Menschen, die ihnen aktiv geholfen hatten, das erfahrene Unrecht als solches zu erkennen und ihre Trauer über das Geschehene zu artikulieren. Später wurden diese Kinder begreiflicherweise nicht zu gewalttätigen Verbrechern. Sie konnten fühlen und bewusst handeln. Wer sich mit Kindesmisshandlungen beschäftigt, sieht sich mit dem verblüffenden Phänomen konfrontiert, dass Eltern ihre Kinder auf dieselbe Art misshandeln oder verwahrlosen lassen, wie sie es selbst als Kinder erduldet haben. An das Erlittene erinnern sie sich als Erwachsene aber nicht mehr. Bei sexuellen Aggressionen gegen Kinder ist es fast die Regel, dass die Täter ihre eigene Geschichte nicht kennen oder zumindest von den dazugehörenden Gefühlen abgeschnitten sind. Erst in der Therapie, falls eine solche überhaupt möglich ist, stellt sich heraus, dass die eigene Geschichte seit Jahren immer wieder in Szene gesetzt haben. Ich kann mir dieses Phänomen nur so erklären, dass ich annehme, Informationen über die in der Kindheit erfahrenen Misshandlungen würden dauerhaft im Gehirn erhalten bleiben, gespeichert in Form von unbewussten Erinnerungen. Ein bewusstes Erleben der Misshandlung ist einem Kind ohne wissende Zeugen nicht möglich. Es muss dieses Wissen verdrängen, um an den Schmerzen und der Angst nicht zu zerbrechen. Doch die unbewussten Erinnerungen treiben den Menschen dazu, die verdrängten Szenen immer wieder aufs Neue zu reproduzieren, um sich von den Ängsten zu befreien, welche die frühen Misshandlungen zurückgelassen haben. Der Betreffende schafft Situationen, in denen er den aktiven Teil übernimmt, um die Ohnmacht des Kindes Herr zu werden und den unbewussten Ängsten zu entfliehen. Doch auch das bringt ihm keine Befreiung. Er wird immer wieder zum Täter und schafft sich neue Opfer. Solange man den Hass und die Angst auf Sündenböcke projiziert, können sie nicht bewältigt werden. Erst wenn die eigentliche Ursache erkannt und die natürliche Reaktion auf Unrecht verstanden wurde, kann sich der blinde, auf Unschuldige verschobene Hass auflösen. Denn seine Funktion, die Wahrheit zu verschleiern, wird sich von nun an erübrigen. Sexualverbrecher, die ihre Geschichte in Therapien aufgearbeitet haben, laufen bekanntlich nicht mehr Gefahr, ihre Traumata auf destruktive Art weiter zu inszenieren. Was ist eigentlich Hass? In meinen Augen ist er eine mögliche Folge der Wut und Verzweiflung des Kindes, das bereits in seiner averbalen Zeit missachtet worden ist. Solange der Zorn auf einen Elternteil unbewusst und verleugnet bleibt, lässt er sich nicht auflösen. Er lässt sich nur auf Sündenböcke verschieben, auf die eigenen Kinder oder angebliche Feinde. Als Ideologie getarnt ist der in Hass verwandelte Zorn besonders gefährlich, weil er unzerstörbar ist, jenseits aller moralischen Gebote. Wer die Schreie eines verzweifelten Säuglings teilnehmend beobachtet, wird über die Intensität dieser Gefühle staunen. Wohin die Mechanismen der Hassverschiebung führen können, hat sich bei vielen Diktatoren gezeigt. Sie haben die Massen dadurch gewonnen und zum Morden geführt, dass sie deren starke, schlummernde Emotionen auf Sündenböcke richten. Die vom Ursprung losgelösten, nicht fokussierten Emotionen brauchen nämlich ein Objekt, um Aktionen zu ermöglichen, die dem Kind einst verwehrt waren. Ein Tier reagiert auf Angriff mit Flucht oder Kampf. Beides ist einem Kleinkind, das von den nächsten Angehörigen bedrängt wird, nicht möglich. So wird die natürliche Reaktion manchmal jahrzehntelang zurückgehalten, bis sie sich gegenüber einem schwächeren Objekt äußert. Dann entladen sich die unterdrückten Emotionen hemmungslos gegen Minderheiten. Man nennt dies Fremdenhass und die Objekte variieren von Land zu Land. Sie können Türken, Romas, Biafraner, Hutus oder Tutsis heißen, was auch immer. Nur die Gründe dieses Hasses dürfen überall dieselben sein. Luther zum Beispiel war ein intelligenter und gebildeter Mann, aber er hasste die Juden und rief die Eltern auch zur Züchtigung ihrer Kinder auf. Er war kein perverser Sadist wie Hitlers Vollstrecker, aber er erteilte destruktive Ratschläge bereits 400 Jahre vor Hitler. Seine Mutter hatte ihn schon früh schwer gezüchtigt und was ihm angeblich gut getan hatte, hielt er für richtig. Die im Körper gespeicherte Überzeugung, dass es richtig sei, ein schwächeres Wesen zu quälen, wenn es doch die Eltern tun, wirkte in ihm viel stärker als die göttlichen Gebote der Nächstenliebe und des Erbarmens mit dem Schwächeren. Ähnliche Beispiele hat Philipp Greven in seinem sehr informativen Buch aus dem amerikanischen Kulturbereich zitiert. Vergleiche Philipp Greven, Spare the Child. Er zitiert viele Männer und Frauen der Kirche, die grausame Schlagen der kleinsten Kinder mit der Rute bereits in den ersten Lebensmonaten empfehlen, damit die daraus erhaltene Lehre das ganze Leben wirksam bleibt. Leider hatten sie recht, diese schrecklichen, destruktiven Texte, mit denen die Eltern irregeführt wurden, waren ja der klare Beweis für die lang anhaltende Wirkung des Schlagens. So konnten nur Menschen schreiben, die einst selber schwer geschlagen wurden und später das Erfahrene glorifizierten. Das Gleiche gilt für den heutigen Terroristen. Sie töten und foltern fremde Menschen, die ihnen nichts Böses angetan haben, und verbrämen ihre Grausamkeit mit angeblich religiösen Ideen. Selbstverständlich haben sie keine Ahnung davon, dass sie an diesen Menschen, den einst in ihrer frühen Kindheit erfahrenen Terror rächen. Aber weder ihre heutige Ahnungslosigkeit noch ihr einst unterdrückter und heute verleugneter Zorn rechtfertigen in irgendeiner Weise ihre extreme Destruktivität oder können unser Mitleid beanspruchen. Wenn man weiß, dass Hitler von seinem Vater schwer gequält, erniedrigt und verspottet wurde, und wenn man zudem weiß, dass er seine wahren Emotionen ihm gegenüber verleugnete, springen einem die Quellen seines Hasses ins Auge. Vergleiche Alice Miller, am Anfang war Erziehung. Es sei denn, man will sich damit lieber nicht auseinandersetzen. Ich musste es aber tun, weil ich nicht nur Antworten auf Hitlers Motive, sondern auch auf diejenigen anderer Tyrannen zu finden hoffte. Bei allen fanden sich Auswirkungen des Hasses auf einen Elternteil, der unbewusst blieb. Nicht nur, weil es streng verboten war, den Vater zu hassen, sondern auch, weil es für ein Kind im Interesse des eigenen Überlebens lag, die Illusion, einen guten Vater zu haben, aufrechtzuerhalten. Erst bei Verschiebungen auf ein Ersatzobjekt war der Hass erlaubt, konnte er sich Bahn brechen. Hitler hätte wohl kaum so viel Unterstützung gefunden, wenn die von ihm erfahrenen Erziehungsmuster und die daher rührenden Schäden in Deutschland und Österreich nicht so verbreitet gewesen wären. Doch Hitlers spezifisches Problem mit dem Judentum gründete noch in der Zeit vor seiner Geburt. Seine Großmutter väterlicherseits hatte in ihrer Jugend in einem jüdischen Haushalt in Graz gearbeitet. Nach der Rückkehr in ihr österreichisches Heimatdorf Braunau gebar sie einen Sohn, Alois, der später Hitlers Vater wurde, und erhielt 14 Jahre lang Alimente von der Grazer Familie. Aus dieser Vorgeschichte, die in mehreren Biografien erwähnt wird, ergab sich das Dilemma der Familie Hitler. Die Tatsache, dass die junge Frau vom jüdischen Kaufmann oder dessen Sohn geschwängert worden war, wollte man leugnen. Andererseits war es unmöglich zu behaupten, ein Jude zahle grundlos so lange Alimente. Eine solche Großzügigkeit eines Judens war für die Bewohner des österreichischen Dorfes schlichtweg undenkbar. Die Familie Hitler brachte folglich keine Version zustande, die ihre Schande, in Anführungsstrichen, getilgt hätte. In einer Atmosphäre des Verdachts, er sei jüdischer Abstammung, wuchs Alois Hitler in einer judenfeindlichen Umgebung auf. Alle Ehren, die er sich als Zöllner erwarb, befreiten ihn nicht von der latenten Wut auf die ungerechterweise erlittene Schande und Demütigung. Seine Wut konnte er ungestraft an seinen Sohn Adolf abreagieren, den er laut Berichten seiner Tochter Angela täglich erbarmungslos prügelte. Der Sohn entwickelte den Wahn, nicht nur sich selbst, sondern ganz Deutschland und später die gesamte Welt vom jüdischen Blut befreien zu müssen, um sich von seinen Kindheitsängsten zu befreien. Hitler war bis zum Tod im Führerbunker diesem Wahn verfallen, weil ihm seine Angst vor dem Vater, dem Halbjuden, sein Leben lang unbewusst war. Es wird mir häufig gesagt, dass diese Gedanken, denen ich in meinem Buch Am Anfang war Erziehung ausführlich nachging, ungeheuerlich seien und nicht genügten, um Hitlers Handlungen zu erklären. Sicher nicht all seine Handlungen, aber zweifellos seinen Wahn. Sie bilden zumindest das Fundament dazu. Ich kann mir gut vorstellen, dass Hitler schon als Kind, dem Juden, seiner monsterhaften Fantasiegestalt Rache schwor. Bewusst dachte er vermutlich, dass er ein schönes Leben hätte führen können, wenn der Jude seine Großmutter nicht in das Elend gestürzt hätte, dass er und seine ganze Familie nun erleiden mussten. So konnte er auch die Übergriffe seines Vaters entschuldigen. Der Vater war ja nur das Opfer des bösen und allmächtigen Juden. Von da aus gibt es im Bewusstsein eines zornigen und verwirrten Kindes nur einen Schritt zum Gedanken, man müsste alle Juden ausrotten. In der Alltagssprache wird das Wort Hass auch in Fällen verwendet, in denen es sich nicht um spätere Projektionen der frühkindlichen Gefühle auf Sündenböcke handelt, sondern um den Zorn des Erwachsenen, der in der Gegenwart durchaus gerechtfertigt ist. In diesem Sinne wird ein gefolterter Mensch oder ein Lagerinsasse seinen Folterer oder Peiniger hassen. Dieses Gefühl verleiht ihm oft Kraft zum Überleben, indem es ihn vor Resignation schützt und ihm erlaubt, seine Würde zu erhalten. Aber dieser Hass ist eng mit der gegebenen gegenwärtigen Situation verbunden. Er richtet sich gewöhnlich gegen den Menschen, der unsere Freiheit in extremer Weise einschränkt, der uns nicht nur in unserer Fantasie, sondern ganz real erniedrigt, demütigt, bedroht und uns jede Form des Ausdrucks verunmöglicht. Gelingt es dem Opfer, einen Weg aus dieser Situation zu finden, gelingt es ihm, sich von der Gewalt seines Peinigers zu befreien. Kann sich der Zorn mit der Zeit abschwächen oder gar verschwinden? Nicht so in den Fällen von Hitler, Stalin, Mao und anderen Diktatoren, die bis zu ihrer Todesstunde vom Hass getrieben wurden, obwohl sie als Erwachsene keinen Grund dazu hatten. Im Gegenteil, sie wurden ja von Millionen abgöttisch geliebt und bewundert, und es bestand, außer in ihrer Kindheit, eigentlich kein Grund mehr zur Angst. Trotzdem nährte die Angst aus der Kindheit ihren Hass lebenslänglich. Paranoide, an die Geschichte der eigenen frühen und verdrängten Kindheit anklingende Gedankengänge habe ich ausnahmslos bei allen Tyrannen gefunden, deren Kindheiten ich näher untersuchte. Mao wurde von seinem Vater regelmäßig ausgepeitscht und ließ 30 Millionen Menschen sterben, um keine Wut auf seinen Vater aufkommen zu lassen. Stalin ließ Millionen leiden und sterben, weil sogar auf dem Gipfel seiner Macht aus der unbewussten kindlichen Angst heraus agierte. Sein Vater, ein sehr armer Schuhmacher in Georgien, versuchte, seine Frustrationen im Schnaps zu ertränken und peitschte seinen Sohn täglich bis aufs Blut. Die Mutter zeigte psychotische Züge, war vollkommen unfähig, ihr Kind zu verteidigen und war auch meistens abwesend, weil sie entweder in der Kirche betete oder den Haushalt des Priesters versorgte. Stalin idealisierte seine Eltern bis zu seinem Tod und witterte überall und ständig Gefahren, die seit langem nicht mehr existierten, die aber in seinem Gehirn als ständig vorhanden registriert waren. Das Gleiche gilt auch für andere Tyrannen. Sie verfolgten unterschiedliche Kategorien von Menschen mit unterschiedlichen Begründungen, aber letztlich aus demselben Grund. Einem jeden half seine Ideologie, die Wahrheit über die Paranoia zu tarnen. Und die Massen marschierten begeistert mit, weil ihnen die Hintergründe, auch in der eigenen Geschichte, verborgen blieben. Die kindlichen Rachefantasien eines Tyrannen wären harmlos, wenn die Gesellschaft ihm in ihrer Naivität nicht helfen würde, diese zu verwirklichen. Während des Dritten Reiches zum Beispiel wurde das große Arbeitspotenzial der Juden erstaunlicherweise nicht für die deutsche Wirtschaft genutzt. Das zeigt, dass den Tätern der Projektionswahn teurer war als der Ertrag der Arbeit, der in der Kriegszeit doch knapp war. Der Jude musste schmutzig, unproduktiv und lächerlich sein und dazu erniedrigt werden, denn diese Züge machten ihn zu einem Hassobjekt, das man für die Projektion brauchte. In den sogenannten Arbeitslagern wurden hochqualifizierte Fachleute beispielsweise dazu eingesetzt, Erde in ihren Mützen von einem Ort zum anderen zu tragen oder auf Schnee barfuß sorgfältig Aufgaben zu verrichten, die niemanden etwas nützten. So konnte in der nationalsozialistischen Ideologie Hitlers Projektion aufrechterhalten werden, der Jude sei faul und lächerlich, aber auch gefährlich, solange man ihn nicht entwürdigte. Für jemanden, der nicht gewohnt ist, frühkindliche Gefühle in historische Überlegungen einzubeziehen, mögen derartige Gedanken weit hergeholt erscheinen. Man kann sich vielleicht vorstellen, dass Kinder früher so gezüchtigt wurden wie später die Juden im Naziregime. Aber man fragt sich, wie sich dieser Vergleich mit der Idee verträgt, dass die Juden eine teuflische Macht seien, vor der die Welt bewahrt werden müsse. Kinder sind doch schwächer als Erwachsene. Was gibt es da zu fürchten? Diese Argumentation ist logisch, aber der Hass hat seine eigene Logik. Wir wissen aus der Geschichte der Kindesmisshandlung, dass Eltern ihre Kinder gelegentlich als übermächtig erlebten, als einen vom Teufel in die Wiege gelegten Wechselbalg, dessen man sich entledigen musste, um Unheil zu verhindern. Ähnliches ist von den Hexenverfolgungen bekannt. Der Hass, den die Eltern beim Auspeitschen auf das Kind richten, gilt nicht dem Kleinkind, das sie gerade züchtigen, sondern unbewusst den eigenen Erziehern, deren Misshandlungen sie verdrängt haben. Deshalb kann ein Vater sein Kind in der Übertragung als bedrohlich und übermächtig erleben. Das heißt, er prügelt im Grunde die Peiniger seiner Kindheit, die für ihn damals übermächtig waren und böse wie der Teufel. Die Dynamik solcher Verschiebungen ist Psychoanalytikern seit langem bekannt. Ihr Ursprung wurde früher durch die Identifikation mit dem Aggressor erklärt. Heute würde man vermutlich eher auf eine frühere Entwicklungsstufe hinweisen und von gespeicherten Informationen sprechen. Da die Folgen früher Misshandlungen auf das spätere Leben der Betroffenen bisher kaum erforscht worden sind, werden sie in historischen und anthropologischen Untersuchungen auch kaum thematisiert. So hat der Soziologe Wolfgang Sowski ein eindrucksvolles Buch über die Formen der Gewalt geschrieben, ohne mit einem einzigen Wort auf die Dimension der Kindheit hinzuweisen. Vergleiche Wolfgang Sowski, Traktat über die Gewalt. Dabei beleuchtet er sehr gründlich das angeblich unbegreifliche Phänomen des Quälens, das sich aber durchaus erklären ließe unter der Annahme, dass die Henker, Folterer und Menschenjäger ihre Lektion sehr früh gelernt haben. Es ist bekannt, dass das Frühgelernte gut haften bleibt und mit der Zeit nur Selbstverständlichkeit werden kann. Zu entschuldigen sind die kriminellen Taten dadurch natürlich nicht. Doch man müsste sich zumindest mit der Hypothese beschäftigen, dass Menschen, die aktiv bei Genoziden mitmachen und andere foltern, kein Naturereignis sind, sondern zu der zahlreichen Gruppe gehören, die die Fähigkeit, Erbarmen und Mitgefühl zu erleben, nie entwickelt oder sehr früh verloren hat. Das Gehirn dieser Menschen funktionierte vielleicht auf anderen Gebieten fehlerlos. Und seine Ausfälle im emotionalen Bereich machten sie gerade zu den idealen Vollstreckern der wahnhaften Pläne paranoider Führer. Selbstverständlich gibt es Menschen, die nicht zu Mördern geworden sind, auch nicht zu Kinderschändern, obwohl sie in der Kindheit schwer misshandelt wurden. Mir ist jedoch niemals ein Verbrecher begegnet, der in seiner Kindheit nicht selber Opfer war. Das Problem besteht darin, dass die meisten dieser Menschen ihre Motivationen nicht kennen, weil sie keinen Zugang zu ihren Gefühlen und Erinnerungen haben. Indem sich Daniel J. Goldhagen in seinem Buch vornehmlich auf Berichte von Tätern stützt, offenbart er indessen ihre Gefühle und macht sie einer näheren Untersuchung zugänglich. Vergleiche Daniel Goldhagen, Hitlers willige Vollstrecker. Seine Zitate und Bilder dokumentieren eindeutig, dass die zufriedenen, lachenden Gesichter der Täter Lust am Quälen zeigten. Leider hat Daniel Goldhagen das freiwillige Quälen und Verspotten in seiner Untersuchung nur phänomenologisch beleuchtet und die Kindheit der Täter aus Acht gelassen. Er widmet sich zwar den Emotionen der Täter, die bisher weitgehend ignoriert wurden, doch ohne den Hintergrund ihrer frühesten Erziehung bleibt ihr Verhalten rätselhaft. Vergeblich sucht der Leser nach einer Erklärung. Wie ist das möglich, dass ringsum geschätzte Männer und Frauen sich wie Monster verhielten? Wie kam es, dass ein ehemaliger Lehrer wie Klaus Barbie und andere Männer, die von ihren Töchtern als nette und fürsorgliche Familienväter geschildert werden, Unschuldige foltern oder foltern ließen? Diese Frage wird von Goldhagen nicht gestellt. Er meint mit dem Verweis auf den deutschen Antisemitismus bereits eine befriedigende Antwort geliefert zu haben. Das tut er aber nicht. Wenn der deutsche Antisemitismus die Ursache des Holocaust sein soll, so wird zu Recht kritisiert, dann sei nicht einzusehen, weshalb es nicht bereits im Ersten Weltkrieg zu einem Völkermord kam, als der Antisemitismus bereits ebenso stark gewesen sei. Und warum nicht ein Holocaust in den anderen antisemitischen Ländern wie Polen, Russland und weiteren europäischen Staaten? Das Argument, dass die Weimarer Republik mit Arbeitslosigkeit und Armut Frustration geschaffen habe, die sich in der Ermordung der Juden entladen hätten, ist nicht überzeugend angesichts der Tatsache, dass es Hitler schnell gelungen ist, die Arbeitslosigkeit in den Griff zu bekommen. Es musste folglich noch andere Faktoren geben, die bisher unberücksichtigt geblieben sind und die eventuell ein Licht auf die Frage werfen, warum der Holocaust in Deutschland und warum gerade zu diesem und keinem anderen Zeitpunkt stattfand. Einer dieser Faktoren könnte meines Erachtens im destruktiven Erziehungsstil der kleinen Kinder liegen, die um die Jahrhundertwende in weiten Kreisen Deutschlands herrschte und den ich als Misshandlung von Säuglingen bezeichne. Auch in den anderen Ländern wurden und werden noch heute Kinder unter dem Vorwand der Erziehung misshandelt, doch kaum mit dieser Systematik und Gründlichkeit, wie für die schwarze Pädagogik in Deutschland so bezeichnet war. In den beiden Generationen vor dem Aufstieg Hitlers wurde die Anwendung dieser Methoden zur Perfektion gesteigert. Schließlich bekam Hitler, was er brauchte. In seinen Worten klang das so: Meine Pädagogik ist hart. Das Schwache muss weggehämmert werden. In meinen Ordensburgen wird eine Jugend heranwachsen, vor der sich die Welt erschrecken wird. Eine gewalttätige, herrische, unerschrockene, grausame Jugend will ich. Jugend muss das alles sein. Schmerzen muss sie ertragen. Es darf nicht Schwaches und Zärtliches in ihr sein. Das freie, herrliche Raubtier muss erst wieder aus ihren Augen blitzen. Stark und schön will ich meine Jugend. So kann ich das Neue erschaffen. Dieses pädagogische Programm der Ausrottung des Lebendigen ging den Plänen der Ausrottung eines Volkes voraus. Es war sozusagen die Voraussetzung für das Gelingen. Die zahlreichen und viel gelesenen Schriften von Dr. Daniel Gottlieb Moritz Schreber, dem Erfinder der Schrebergeten 1808 bis 1861, die teilweise in 40 Auflagen erschienen waren, unterrichten die Eltern über die systematische Erziehung der kleinen Kinder von ihrem ersten Lebenstag an. Zu ihrer großen Popularität trug der Umstand bei, dass Gehorsam und Unterwerfung unter den Willen des Kaisers damals als das oberste Gebot des Bürgers galten. Deutschland hatte ja bisher keine eigene Revolution erlebt. Viele Menschen befolgten daher im besten Glauben Schrebers und ähnlicher Autoren Ratschläge zur Aufzucht der kleinen Untertanen, ohne im geringsten zu erkennen, dass sie ihre Kinder einer Folter mit Langzeitwirkung aussetzten. Ausdrücke wie »Gelobt sei, was hart macht« und »Was uns nicht umbringt, macht uns stärker«, die noch heute zum Vokabular der älteren Pädagogen gehören, stammen wohl aus dieser Zeit. Morten Schatzmann, vergleiche Morten Schatzmann, die Angst vor dem Vater, Langzeitwirkung einer Erziehungsmethode. Der aus Dr. Schreber Schriften sehr aufschlussreiche Stellen zitiert, ist der Meinung, dass es sich hier nicht um Kindererziehung, sondern um Kinderverfolgung handelte. Unter anderem schrieb Schreber, man müsse den schreienden Säugling durch körperlich fühlbare Ermahnung zur Ruhe zwingen und versicherte, eine solche Prozedur ist nur ein oder höchstens zweimal nötig und man ist Herr des Kindes für immer. Von nun an genügt ein Blick, eine einzige drohende Gebärde, um das Kind zu regieren. Das Neugeborene sollte vor allem vom ersten Tag an um jeden Preis dazu dressiert werden, nicht zu schreien und zu gehorchen. Die heute auch nur halbwegs milde erzogenen Menschen werden sich kaum vorstellen können, mit welcher Konsequenz und welchen Zeitaufwand dieses Programm von Schreber selbst durchgeführt wurde. Der Psychoanalytiker William G. Niederland zitiert Beispiele, die mir für die tägliche Praxis der damaligen Erziehung bezeichnet scheinen. Vergleiche William Niederland, der Fall Schreber. Zum Beispiel Rezepte, wie das Kind in der Kunst sich zu versagen, eingeübt werden soll. Das hört sich so an. Die hierfür empfohlene Übung sei einfach und wirksam. Man setzt das Kind auf den Schoß der Kinderfrau, während diese nach Belieben etwas isst oder trinkt. Wie stark auch immer die oralen Bedürfnisse des Kindes in dieser Situation anwachsen mögen, sie dürfen nicht befriedigt werden. Schreber berichtet, laut Niederland, Seite 98, über eine Episode aus seinem eigenen Familienkreis. Als eine Kinderfrau, die eines seiner Kinder auf dem Schoß hielt, Birnen aß und trotz des Verbots nicht widerstehen konnte, dem Kind ein kleines Stück abzugeben, wurde sie sofort entlassen. Da sich die Nachricht von dieser drastischen Maßnahme rasch bei allen Kinderfrauen Leipzigs verbreitete, habe er, so schreibt der Vater, seitdem nie wieder, weder bei diesem noch bei den späteren Kindern, eine solche Entdeckung gemacht. Der Mensch kommt nicht mit einem fertig ausgebildeten Gehirn auf die Welt, wie man es noch vor 15 Jahren gemeint hat. Es hängt von den Erfahrungen der ersten 3 Jahre ab, welche Fähigkeiten sein Gehirn entwickeln kann. Bei schwer und sehr früh traumatisierten rumänischen Kindern zum Beispiel stellt man später auffallende Insuffizienzen im emotionalen und kognitiven Bereich fest, denen Läsionen in bestimmten Gehirnbereichen entsprachen. Nach den neuesten Berichten der Neurobiologen führen wiederholte Traumatisierungen zur erhöhten Ausschüttung der Stresshormone, die das zarte Gehirn angreifen und bereits bestehende Neurosen zerstören. Bei misshandelten Kindern fand man, dass Gehirnregionen, die für die Steuerung der Emotionen zuständig sind, um 20-30% kleiner waren als bei Vergleichspersonen. Die um die Jahrhundertwende systematisch zum Gehorsam dressierten Kinder waren nicht nur der körperlichen Züchtigung ausgesetzt, sondern auch einer schwerwiegenden Deprivation. Zärtliche Berührungen der Kinder, wie das Streicheln, Umarmen, Küssen, wurden in der damaligen Erziehungsliteratur als Affenliebe bezeichnet. Und die Eltern wurden immer wieder vor der Gefahr des Verwöhnens ihrer Kinder gewarnt, das sich mit dem Ideal der Härte auf keinen Fall vereinbaren ließ. So litten die Säuglinge unter dem Mangel an liebevollem, direkten Kontakt mit den Eltern. Im besten Fall konnten sie ihn bei den Hausangestellten kompensieren, von denen sie nicht selten als Lustobjekte benutzt und ausgenutzt wurden, was manchmal zur weiteren Verwirrung beitrug. Seit Dr. Harlows Experimenten an Affen, die in den 50er Jahren durchgeführt wurden, weiß man, dass sich Affen, die an künstlichen Mutterattrappen großgezogen wurden, später aggressiv verhielten und kein Interesse an ihrem Nachwuchs zeigten. John Bowlbys Arbeiten über den Mangel der ersten Bindung, Attachment, bei Delinquenten und René Spitz' Beschreibung der Kleinkinder, die in Krankenhäusern unter äußerst hygienischen Bedingungen infolge von emotionaler Verwahrlosung an Hospitalismus starben, zeigten uns, dass nicht nur Affen, sondern auch Menschenkinder für ihre Sozialisierung den positiven sensorischen Kontakt zu ihren Eltern unbedingt brauchen. Inzwischen sind die vor bald 40 Jahren gemachten Beobachtungen von Bowlby und Spitz durch neurobiologische Forschung ergänzt worden. Nicht nur Misshandlung, stellen nun die Forscher fest, sondern auch der Mangel an liebevollen Körperkontakten mit den Eltern führt dazu, dass bestimmte Hirnregionen, vor allem diejenigen, die unsere Emotionen steuern sollten, unterentwickelt bleiben. Daher litten die mit Blicken regierten Kinder emotionale Schäden, deren destruktive Folgen sich vermutlich erst in der nächsten Generation auswirkten. Die Ergebnisse der heutigen neurobiologischen Forschung machen das Funktionieren der Menschen wie Eichmann, Himmler, Höss und ähnlicher besser verständlich. Die Dressur zum Gehorsam in ihrer frühesten Kindheit verhinderte bei ihnen die Entwicklung solcher menschlichen Fähigkeiten wie Mitgefühl und Erbarmen mit dem Leidenden. Sie konnten nicht vom Blick eines Unglücklichen bewegt sein. Solche Gefühle waren ihnen fremd. Was Himmler in seiner berühmten Possener Rede als Freiheit bezeichnete, war im Grunde diese vollkommene seelische Verkümmerung. Sie erlaubte den schwersten Verbrechern, normal zu funktionieren und auch in der Nachkriegszeit ihre Umgebung damit zu beeindrucken. Das Letztere bleibt zwar ein Rätsel, das noch lange nicht vollständig erklärt werden kann. Aber auch wenn wir es könnten, die weitere Produktion solcher Menschen können wir damit trotzdem nicht verhindern, weil die Praxis der Erziehung sich nicht so schnell nach den Ergebnissen der Forschung orientiert. Ob die neuesten Informationen die jungen Eltern überhaupt erreichen, hängt in erster Linie von der emotionalen Reife der Eltern ab. Zum Glück gibt es bereits junge Eltern, die trotz ihrer Jugend diese Reife erreicht haben. Diese Eltern der neuen Generation lassen sich nicht mehr durch Ratschläge der Menschen einschüchtern, die, weil sie einst selber geschlagen wurden, nach wie vor behaupten, dass ein Klaps im richtigen Moment segensreich und durchaus harmlos sein könnte. Die jungen Eltern, die dank ihrer herzlichen Bindung mit ihren Kindern zuweilen besser als manche Ärzte informiert sind, wissen, dass man unter gar keinen Umständen ein Kind schlagen darf, weil die Schläge wie Zeitbomben wirken können. Die Folgen können sich erst viel später auswirken, auch wenn sie nur daran bestehen sollten, dass ein gebildeter Mensch heute noch trotz bestehender Informationen eine solche Barbarei empfehlen kann. Als Schweden vor 20 Jahren das Gesetz verabschiedet hatte, das das Schlagen der Kinder verbietet, waren noch 70% der befragten Bürger dagegen. Heute sind es nur 10%. Die neuen Erfahrungen haben vielen offensichtlich die Augen geöffnet. In den großen Ländern Europas ist es leider nach wie vor erlaubt, kleine Kinder mit der Rute zu disziplinieren, damit sie zu braven Bürgern aufwachsen, was auch immer das bedeuten soll. Solche Ruten werden in Frankreich immer noch produziert und gut verkauft. Wenn man weiß, welche Wirkung die seelischen und körperlichen Entbehrungen und Misshandlungen von Säuglingen neben der Unterdrückung der emotionalen Reaktion auf den psychischen Haushalt von Kindern haben, dann begreift man, dass diese unterdrückten Emotionen einen stärkeren Wunsch nach Rache hinterlassen. Es ist deshalb naheliegend zu vermuten, dass sie etwa 30 und 40 Jahre später da abreagiert werden, wo es nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht wird. Die Frage, weshalb die einen erfahrene Misshandlung scheinbar ohne Schäden überleben, während die anderen an schweren Symptomen leiden oder kriminell werden, lässt sich vielleicht nur im Einzelfall klären. Und dies nicht für immer. Doch zweifellos wird die Gegenwart eines oder mehrerer mitfühlender Menschen in den ersten Lebensjahren eine positive Entwicklung trotz gelegentlicher Traum erleichtern, weil dann Grausamkeit als solche abgelehnt und deren bewusste Verarbeitung möglich gemacht werden konnte. Man könnte zwar diesbezüglich so argumentieren, wie Sigmund Freud es auf dem sexuellen Gebiet tat, und sagen, wenn die meisten Menschen als Kinder misshandelt oder emotional verwahrlost worden sind, kann das bei der Entstehung der Delinquenz kein pathogener Faktor sein, sonst hätten sich die meisten zu Mördern entwickelt. Doch diese Argumentation verkennt gerade die Tatsache, dass es nicht Traumata an sich sind, die direkt zur Ausbildung von Neurosen und zu kriminellen Karrieren führen, sondern die Art ihrer Verarbeitung. Wenn keine positiven Faktoren hinzukommen, wenn sowohl Zärtlichkeit als auch helfende Zeugen fehlen, bleibt es bei der Verleugnung des Leidens und der Idealisierung der Grausamkeit mit all ihren verheerenden Konsequenzen. Wer bereits im abwehrbaren Alter eine in höchstem Maße demütigende und grausame Erziehung, meist ohne wissende Zeugen, erhalten hatte, hatte unter Umständen auch gelernt, diese Grausamkeit zu bewundern, wenn niemand in der frühesten Umgebung des Kindes diese in Frage stellte und humane Werte vertrat. Ich habe 1980 in »Am Anfang war Erziehung« auf Dutzenden von Seiten Auszüge aus Erziehungsschriften zu Beginn unseres Jahrhunderts zitiert, um den Leser spüren zu lassen, wie Säuglinge um die Jahrhundertwende seelisch und körperlich gequält, ja oft sogar gefoltert wurden, damit sie einen guten Charakter entwickelten. Eine befreundete Analytikerin, die inzwischen verstorben ist, hatte diese Texte im Manuskript gelesen. Nach 10 Seiten, erzählte sie, habe sie die Lektüre nicht mehr ausgehalten und die Blätter wütend an die Wand geworfen. Zu sehr hätten diese Erziehungsschriften sie an die eigene Erziehung erinnert. Derartige Wutausbrüche waren ihr eher fremd, aber diese Texte lösten bei ihr die ohnmächtige Wut des gepeinigten Kindes aus, die sie längst verdrängt hatte. Später, als sie das ganze Buch gelesen hatte, bezeichnete sie ihre Großeltern als Schreberkinder und begriff, dass ihre Eltern von dort her das schreckliche Strafarsenal übernommen hatten, unter dem sie seinerzeit so gelitten hat. Ich frage mich, was in einem kleinen Kind vorgeht, das all die Folter im Namen einer wahnhaften Idee erdulden musste und sich nicht dagegen wehren darf. Von den beiden Söhnen Dr. Schrebers hin beging der erste Selbstmord und der andere wurde psychotisch. Aber nicht alle Kinder, die den damaligen Erziehungsdoktrinen unterworfen waren, erlitten ein solches Schicksal. Es ist einerseits anzunehmen, dass nicht alle Eltern die Vorschriften konsequent befolgten. Andererseits hatten einige Kinder, wie meine Freundin, helfende Zeugen, durch deren Hilfe sie der irrigen Meinung entgingen, dass die ihnen erteilte Behandlung gut gewesen sei. Viele wuchsen jedoch in der Überzeugung heran, dass das Quälen, Erniedrigen und Auslachen der Kinder einem moralischen Zweck diene und in Gehorsam und Demut zu erdulden sei. Wie auch immer ein Kind später im Elternhaus, Schule und Kirche über die Moral zu hören bekommt, wird niemals dieselbe Wirkung haben wie das, was sein Körper in den ersten Tagen, Wochen und Monaten erfährt. Die Lektion der ersten 3 Jahre wird unauslöschlich gespeichert. Wenn also der Körper des Kindes von der Geburt an lernt, dass es richtig sei, ein unschuldiges Wesen zu quälen und zu bestrafen, ist diese Botschaft stärker als das später vermittelte intellektuelle Wissen. Tragischerweise wird der Erwachsene unter Umständen sein ganzes Leben lang, wie einst Luther, behaupten, Schläge seien harmlos und Strafen erfolgreich, obwohl das Gegenteil längst bewiesen ist. Wenn ein Kind hingegen von Beginn an beschützt wurde, geliebt und geachtet, wird diese Erfahrung ebenfalls ein Leben lang nachwirken. Wer waren diese eigentlich, die Frauen, die es in Lagern genossen hatten, die jüdischen Kinder zu quälen, zu erniedrigen und sie körperlich und seelisch zu foltern? Aufgrund der Prozessakte hatte es sich herausgestellt, dass es meistens junge Mädchen im Alter zwischen 19 und 21 waren, die früher ganz gewöhnliche Berufe gelernt hatten, wie Schneiderin oder Verkäuferin, und in deren Leben nichts besonders festzustellen war. Während des Prozesses behaupteten sie einstimmig, es wäre ihnen nicht bewusst gewesen, dass die jüdischen Kinder menschliche Wesen waren. Aus solchen Aussagen ziehen wir allzu leicht den Schluss, dass man alle Menschen mit Hilfe der Propaganda und Manipulation schließlich zu sadistischen Vollstreckern der Massenmorde machen kann. Dieser Meinung kann ich mich nicht anschließen. Ich denke im Gegenteil, dass nur Frauen und Männer, die sehr, sehr früh in den ersten Wochen und Monaten ihres Lebens seelische und körperliche Gewalt und gar keine Liebe erfahren haben, sich zu Hitlers willigen Verstreckern machen lassen konnten. Sie brauchten kaum eine ideologische Erziehung, wie Goldhagen das aufgrund der Archive feststellte, denn ihr Körper wusste genau, was er tun wollte, sobald es ihm erlaubt war, das Gewünschte zu tun. Und bei den Juden, Jungen oder Alten, war ja alles erlaubt, seitdem man sie zu Unmenschen deklarierte. Doch eine solche Deklaration wird bei niemandem Hass auslösen, der die Bereitschaft dazu nicht bereits hätte. Es gibt ja Deutsche wie Karl Jaspers, Hermann Hesse oder Thomas Mann, bei denen diese Deklaration sofort als ein Alarmzeichen und als Signal der Barbarei verstanden wurde. Doch den in der frühen Kindheit verwirrten Menschen kam die Deklaration sehr entgegen. Sie brauchten den Kindern nur das Wasser zum Waschen zu verweigern und schon konnten sie sie mit Grund hassen, weil sie so schmutzig, schwarz wie Kohle waren. Sie konnten hungrigen Kindern 3 Würfel Zucker hinwerfen und diese Kinder verachten, wenn sie sich darauf stürzten. Die jungen Frauen konnten die Kinder zu dem machen, was sie brauchten, um sich nun mächtig zu fühlen und ihre alte Wut an diesen Opfern abzuladen. Es scheint mir müßig, heute noch darüber zu diskutieren, wie viele Österreicher der SS angehörten. Zum Glück ist es im heutigen Österreich gesetzlich verboten, Kinder zu schlagen. Das berechtigt immerhin zur Hoffnung, dass in den nächsten Generationen nur eine Minderheit zu Taten bereit sein wird, zu denen früher vielleicht die Mehrheit bereit war. Wenn das humane Gesetz nicht wieder aufgehoben wird, man kann nie wissen, was eine destruktive Minderheit doch noch vollbringt. Die Studien, die mir bereits 1980 zugänglich waren und die ich in am Anfang bei Erziehung erwähnte, bestätigten meine Vermutung, dass brutal erzogene Kinder sowohl in Nazi-Deutschland als auch unter den amerikanischen Berufssoldaten, die sich freiwillig für den Einsatz in Vietnam gemeldet haben, zu den grausamsten Verbrechern gehört hatten. Meine Vermutung bestätigte sich erneut dank dem Einblick in Kindheiten jener Menschen, die in Zeiten des Terrors eine Ausnahme bildeten, indem sie den Mut hatten, andere vor der Vernichtung zu retten. Weshalb gab es während der Nazizeit auch Menschen, die ihr Leben riskierten, um Juden zu retten? Mit dieser Frage haben sich zahlreiche Wissenschaftler beschäftigt. Sie weisen meistens auf religiöse und moralische Werte wie Nächstenliebe oder Verantwortung hin, die den Rettern von ihren Eltern und Erziehern vermittelt worden seien. Doch auch die Täter und Mitläufer hatten ja meist eine religiöse Erziehung genossen, so kann darin nicht die gesuchte Erklärung liegen. Ich war daher fest davon überzeugt, dass es einen besonderen Faktor in der Kindheit der Retter gab, in der herrschenden Atmosphäre ihrer Kindheit, der sie grundsätzlich von derjenigen der Täter unterschied. Nach einem Buch, das dieser spezifischen Frage genügend Rechnung trägt, habe ich lange Zeit vergeblich Ausschau gehalten. Schließlich fand ich eine empirische Untersuchung, die auf Gesprächen mit über 400 Zeitzeugen beruht und die meine Vermutung bestätigt. Vergleiche Samuel P. Oline und Pearl M. Oline. The Altruistic Personality, Rescuers of Jews in Nazi Europe. Und die Vermutung ist, der einzige Faktor, der die Retter von den Tätern und Mitläufern unterschied, war nach dieser Untersuchung der Erziehungsstil ihrer Eltern. Fast alle Retter gaben in den Interviews an, ihre Eltern hätten sie mit Argumenten und nicht mit Strafen zu erziehen versucht. Körperlich seien sie nur selten bestraft worden und wenn, dann stets in Zusammenhang mit einem Vergehen und nie, weil die Eltern irgendeine unfassbare Wut an ihnen abreagieren wollten. Ein Mann erinnerte sich beispielsweise, dass er einst Schläge erhalten habe, weil er kleinere Kinder auf einen noch zugefrorenen See geführt, damit ihr Leben gefährdet habe. Ein anderer erzählte, der Vater habe ihn nur einmal geschlagen, sich aber später dafür entschuldigt. Bei vielen lautet der Tenor ungefähr so: Meine Mutter versuchte mir jeweils verständlich zu machen, wieso mein Ton falsch gewesen war. Sie klagte mich nicht an. Auch mein Vater unterhielt sich oft mit mir. Ich war beeindruckt von dem, was er mir zu sagen hatte. Wie anders tönte es bei den Tätern und Mitläufern. Wenn mein Vater betrunken war, peitschte er mich aus. Ich wusste nie, wofür ich geschlagen wurde. Der Grund lag manchmal Monate zurück. Und Mutter, einmal in Wut geraten, bestrafte die ganze Umgebung, auch mich. Um Unterschied zu solchen unkontrollierten, aber als berechtigt empfundenen Affektentladungen beruhen Erklärungen auf dem Vertrauen in die guten Absichten des Kindes. Dahinter stehen Respekt und der Glaube an die Fähigkeit des Kindes, zu verstehen, sich zu entwickeln und sein Verhalten zu korrigieren. Menschen, die als Kinder Zuwendung und Beistand erhalten haben, unternehmen früh die verständnisvolle und autonome Art ihrer Eltern. Das Selbstvertrauen, die Fähigkeit zu entscheiden und mitzufühlen, war allen Rettern gemeinsam. 70% von ihnen gaben an, sich nach wenigen Minuten für die Erste-Hilfeleistung entschieden zu haben. 80% sagten, Sie hätten sich mit niemandem beraten. Denn ich musste es tun, hätte es nicht verkraftet, dem Unrecht zuzusehen und tatenlos zu bleiben. Diese Haltung, die in allen Kulturen als edel gilt, wird einem Kind nicht mit schönen Worten vermittelt. Wenn Erzieher die eigenen Worte mit ihrem Verhalten Lügen strafen oder das Kind im Namen edler Worte schlagen, wie das in manchen religiösen Schulen noch immer der Brauch ist, bleiben ihre edlen Worte wirkungslos oder provozieren sogar Wut und Gewalt. Das Kind wird unter Umständen die hehren Worthülsen aufnehmen und später selbst benutzen, aber nie danach handeln, weil ihm Anwendungsmuster fehlen. Strafen basieren auf der Annahme, dass das Kind aus böser Absicht handelt. Kein Wunder, dass es dann kein Vertrauen hat, sondern Furcht. Schließlich hat es gelernt, dass der Stärkere das Recht hat, seine Macht willkürlich zu gebrauchen. Ein mit Gewalt erzogenes Kind hat Angst, neue Erfahrungen zu sammeln, denn in seinen Augen lauert überall die Gefahr, urplötzlich für angebliche Fehler bestraft zu werden. Dem Erwachsenen wird später der Erfahrungskompass fehlen, der ihn leiten könnte. Deshalb wird er sich Autoritäten unterwürfig beugen und Schwächere knechten, so wie er als Kind die Willkür seiner Erzieher zu spüren bekam. Es gab zum Glück immer wieder, auch im Dritten Reich, vereinzelte Menschen, bei denen die moralischen Schranken gegen Grausamkeit in ihrem frühesten emotionalen Leben bereits verankert waren. Ich habe das einmal anhand der Widerstandskämpferin Sophie Scholl aufgezeigt. Ihre Erziehung wich stark von der damals in Deutschland üblichen ab. In ihrem Elternhaus herrschte Herzlichkeit und Großmut. So war Sophie bereits als Jugendliche immun gegen Hitlers Verführungskunst. Seine Reden erfüllten sie mit Abscheu. Heute wäre Sophie Scholl keine Ausnahme mehr. Aus dieser Tatsache lässt sich vielleicht die Hoffnung ableiten, dass sich im heutigen Deutschland nicht so leicht, ohne jegliche Widerstände aus dem Volk, neue Genozide organisieren lassen. Trotz der Arbeitslosigkeit und ziemlich verbreiteter Unzufriedenheit mit neuen Regierungen kann ich es mir schwer vorstellen, dass eine überwiegende Zahl der Bürger einem rasenden Politiker vertrauen würde, der unverhohlen ankündigt, durch das Ausrotten eines ganzen Volkes Ordnung schaffen zu wollen. Dass eine Gruppe solchen Parolen folgen konnte, ist durchaus wahrscheinlich, weil es auf der ganzen Welt, nicht nur in Deutschland, junge Menschen gibt, die die früh erfahrenen Demütigungen auf diese Weise zu rächen hoffen. Doch im Allgemeinen erhalten die deutschen Kinder heute zweifellos eine andere, viel freiere Erziehung als ihre Großeltern zu Beginn dieses Jahrhunderts. Was früher vermutlich der Mehrheit widerfuhr, dürfte sich jetzt eher auf die Minderheit beschränken. Ich schließe das aus mehreren Gegebenheiten, unter anderem aus den Tatsachen, dass die Bundesrepublik die stärkste pazifistische Bewegung der Nachkriegszeit hervorgebracht und eine Demokratie entwickelt hat, die sich trotz Schwächen bewährt. Das gibt Anlass zur Hoffnung. Die Frage, was diese positive Entwicklung ermöglicht hat, ist bis heute kaum aufgeworfen, geschweige denn beantwortet worden. Ich meine, dass die Lockerung der Erziehungsprinzipien eine der Ursachen bildet. Wie kam es zu dieser Lockerung? Die Zeit allein ermöglicht eine solche Entwicklung nicht. In Russland werden trotz Revolution und Weltkriegen noch vielerorts dieselben veralteten Erziehungsmethoden angewandt wie vor Jahrzehnten. Glücklicherweise ohne jegliche Systematik. Es mag sein, dass der besondere Schock der Nachkriegszeit in Deutschland zur Milderung der Erziehungsmethoden beigetragen hat. Es ist auch nicht auszuschließen, dass die amerikanische Besatzungsmacht so sehr sie von einem Großteil der Bevölkerung abgelehnt oder auch gehasst wurde, zu einer Lockerung der Gehorsamsmentalität beigetragen hat. Vielleicht wirkten die beiden erwähnten Faktoren zusammen und noch viele andere dazu. Es wird zwar noch häufig, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern Europas behauptet, dass die Gewalt der Jugend zugenommen hat, weil Kinder heute zu wenig oder zu milde bestraft werden. Doch jeder, der sich wirklich informieren will, wird erfahren, dass es gerade die am meisten gezüchtigten, also misshandelten oder schwer verwahrlosten Kinder sind, die später Freude am Zerstören haben und die Gewalt glorifizieren. Trotz der feststellbaren, in den ersten 3 Jahren entstandenen Schäden im Gehirn, ist es vielleicht nie zu spät, um dem geschädigten Kind zu helfen, Vertrauen aufzubauen, wenn die Umgebung dafür Verständnis hat. Das menschliche Gehirn ist unendlich erfinderisch. Es scheint ihm offenbar bei optimalen Bedingungen möglich, andere Regionen als Ersatz für die Ausgefallenen einzusetzen. Viele Erfolge von geduldigen Therapeuten und humanen Pädagogen haben das sogar bewiesen. Doch die Voraussetzung war immer, dass man den Schaden wahrnahm, ihn nicht leugnete und ihn nicht bagatellisierte. Die Konfrontation mit der Vergangenheit scheint mir in manchen Fällen fast unumgänglich, wenn wir etwas zum Guten verändern und auf diese Weise Verantwortung für die Zukunft übernehmen wollen. In einem Zeitungsinterview, vergleiche Le Monde, 6.9.1996, ist ein deutscher Professor einmal auf die Tatsache angesprochen worden, dass die meisten Hochschullehrer ihre Zugehörigkeit zum Nazi-Regime auch nach dem Krieg verschwiegen haben. Der Befragte, der als junger Mann der SS angehört hatte und für seine Verdienste an der Ostfront ausgezeichnet worden war, sagte, dass dieses Schweigen ein Zeichen der Scham gewesen sei. Der Scham im Sinne von Pudeur, Keuschheit, Verschämtheit. Manche Geschehnisse seien so abscheulich gewesen, dass man sie am besten nicht anspreche. Man sollte nicht versuchen, etwas zu verstehen, was gar nicht zu verstehen sei. Ob es sich wirklich um Scham oder um Opportunismus gehandelt hat, sei schließlich dahingestellt. Auf jeden Fall erscheint mir eine solche Distanzierung von der Vergangenheit äußerst problematisch zu sein. Denn sie enthält die Gefahr der Wiederholung aus purer Ignoranz. Es ist wichtig, dass wir genau verstehen, wie es zu den Abscheulichkeiten gekommen ist, warum so viele Intellektuelle sie vorbehaltlos bejahen und unterstützen und warum sie sich noch heute weigern, zu verstehen, zu suchen und ehrlich zu eruieren, was ihnen widerfahren ist und warum es ihnen überhaupt widerfahren ist. Dies ist das Ende des langen Auszugs aus dem Buch. Und wie gesagt, also, ich freue mich immer über Feedback, also schreib mir ruhig, wenn dir das gefallen hat, an alesmilleraudio+hörer@gmail.com. Ich freue mich, von dir zu hören. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.